Das passt alles schon super zum heutigen Thema. Die Fragen nach dem Sinn des Lebens eigentlich, was soll das eigentlich alles? Wofür bin ich hier? Ist das schon alles? Kann es nicht noch mehr geben in meinem Leben? Wo bin ich hin unterwegs? Sind wir heute in Teil 4, den habe ich mal überschrieben, geliebt um zu leben. Geliebt um zu leben. Oder man könnte es auch vielleicht andersrum formulieren, leben um geliebt zu sein oder leben um zu lieben. Nicht das ganze Leben ist immer so, dass man sich geliebt fühlt oder sich irgendwie in der Position sieht, dass man Liebe austeilen kann oder möchte. Auch die letzten Predigten waren schon angelehnt aus einer recht bekannte Geschichte, die Jesus erzählt hat, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Sohn, dem es zu Hause nicht mehr gefällt, der sagt, ich möchte gerne mein eigenes Leben gestalten, die Dinge so machen, wie sie mir gefallen. Der Vater rüstet ihm aus mit allem, was er dafür braucht, also er geht der Forderung des Sohnes nach, das Erbe schon mitzugeben. Der Sohn macht sich auf den Weg, lebt sein Leben, genießt es in vollen Zügen und merkt, dass es eben doch nicht so langfristig und dauerhaft so funktioniert, wie er es sich vorgestellt oder gewünscht hat. Einige Enttäuschungen kommen des Weges bis dahin, dass er am Ende nichts mehr hat. Kein Geld, gerade noch ein bisschen Arbeit, um sich halbwegs über Wasser zu halten. Hunger hat er trotzdem. Mit Freunden scheint es auch irgendwie nicht so weit dahergekommen zu sein. Beziehungen, die ihm irgendwie tragen oder helfen, sind nicht vorhanden. Er ist alleine. Und irgendwann kommt er an diesem Punkt, wo er sagt, okay, ich guck mal auf das zurück, was ich gemacht habe und was draus geworden ist. Er merkt, das ist alles nicht so erfolgreich. Was mache ich jetzt? Und er kommt zu dem Punkt, wo er sagt, okay, irgendwie war es zu Hause bei meinem Vater doch nicht so übel. Genau genommen geht es jedem Arbeiter bei meinem Vater besser als mir im Augenblick. Und ich war mal Sohn in diesem Haus. Das ist natürlich vorbei. Das weiß er auch sehr gut. Ich kann nicht wieder hingehen und sagen, hallo Papa, ich bin wieder da. Alles wieder beim Alten. Sondern er ist sich schon sehr bewusst und er überlegt sich auch im Vorweg, ich werde hingehen und fragen, ob ich als Arbeiter anfangen kann und mich zuvor entschuldigen. Ich habe gesündigt, ich habe falsch gehandelt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mit diesem Gedanken kommt er nach Hause, wird von seinem Vater völlig überrascht, bevor er auch nur ein Wort herausbringt, nimmt ihn der Vater in die Arme und freut sich über die Maßen, dass sein Sohn wieder da ist. Er hat es kaum noch zu hoffen gewagt, aber trotzdem nie ganz aufgegeben und endlich ist sein Sohn wieder da. Und das Einzige, woran er denkt, ist, das ist mein Sohn und ich habe ihn wieder und ich will ein Fest feiern und er soll wieder als mein Sohn hier zu Hause sein. Der Sohn weiß wohl, dass er das nicht verdient hat. Und weil er weiß, dass er das nicht verdient hat, kommt er zurück auf das, was er sich vorgenommen hat und sagt genau diese Worte, ich habe gegen dich, gegen den Himmel gesündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Kann ich vielleicht als Arbeiter hier anfangen? Hängen bleiben möchte ich aber bei diesem Punkt von der Aussage des Sohnes, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Es ist gut, dass eine echte Umkehr stattfindet und der Sohn das an diesem Punkt auch ausdrückt. Er kommt nicht einfach nach Hause und nimmt es für selbstverständlich, dass er wieder Sohn sein darf, aber er nimmt auch nicht wirklich wahr in diesem Augenblick, dass er schon als Sohn gerade willkommen geheißen wurde. Er sagt, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Eigentlich genau genommen, das, was ihm gerade passiert, dass der Vater ihn so begrüßt und so willkommen heißt, das hätte er sich in seinen kühnsten Träumen nicht erhofft. Nur eine leere Flasche, das ist gut. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass dieser Vater ihn so bedingungslos liebt, dass er ihn bedingungslos einfach so als Sohn wieder aufnimmt. Der Vater fragt nicht danach, was hast du gemacht? Was ist aus meinem Erbe geworden? Er sieht, dass es dem Sohn nicht besonders gut geht, ohne Frage. Aber da kommt kein Vorwurf, da kommt kein, habe ich dir ja gleich gesagt, sondern einfach nur ein, du bist wieder zu Hause. Mein Sohn, du bist wieder zu Hause. Und genauso geht es jedem, der sich auf den Weg zurück zu Gott macht. Vielleicht guckst du auf dein Leben oder hast auf dein Leben geguckt und hast festgestellt, irgendwie, ich schaffe das nicht alleine. Du bist umgekehrt, du kommst an, aber du kommst an mit dem Wissen und auch nach wie vor mit dem Gefühl, ich habe das nicht verdient. Ich weiß genau, was ich getan habe. Ich habe das nicht verdient. Und das kann durchaus ein Gefühl sein oder ein Zustand, der lange anhält. Dieses Gefühl von, ich habe das nicht verdient und der Wunsch nach, ich sollte Arbeiter werden. Ich werde jetzt arbeiten. Ich mache das irgendwie wieder gut. Kann ich es nicht wieder gut machen, aber ich weiß irgendwie, es drängt mich irgendwie von innen heraus, es wieder gut zu machen. Lass mich doch einer von deinen Arbeitern sein. Und es ist eigentlich erschreckend, wie weit verbreitet es unter den Kindern Gottes, den Christen ist, Arbeiter sein zu wollen oder, ich formuliere es mal anders, zu denken, ich muss Arbeiter sein. Dieses Gefühl, ich habe es nicht verdient und ich will es irgendwie wieder gut machen, also arbeite ich für diesen Gott. Und vielleicht ist es dann doch irgendwann genug. Woran liegt das? Es gibt irgendwie so eine Stimme in unserem Innern, die uns immer wieder sagt und einflüstert, du hast das nicht verdient. Du hast das nicht verdient. Du bist nicht gut genug. Du weißt, was du getan hast. Du weißt, was du für ein schlechter Mensch bist. Du weißt doch, erinnerst du dich an das, was du alles falsch gemacht hast? Du kannst unmöglich einfach nur Sohn oder Tochter sein. Du musst schon was tun dafür, dass du im Haus deines Vaters wieder wohnen und leben darfst. Diese Stimme versucht dir zu sagen, du bist der einzige Mensch auf dem Angesicht der Erde, der keine zweite Chance verdient hat. Zweite Chance? Wer redet denn von zweiter Chance? Dritte Chance, vierte Chance. Ich brauche 100 Chancen. Wer gibt 100 Chancen? Vielleicht kann ich ein bisschen was wieder gut machen. Gott gibt immer wieder eine neue Chance. Er gibt nicht nur eine neue Chance, sondern er schenkt dir einfach völlig bedingungslos seine Liebe und sagt, du bist zu Hause. Und zwar als Sohn, / als Tochter. Keine Gnade für dich, keine Vergebung für dich. Gott liebt dich. Gott liebt dich bedingungslos. Punkt. Ja, aber. Nein, kein Aber. Gott liebt dich bedingungslos. Punkt. Das ist nahezu unbegreiflich, oder? Aber lass das mal einsinken. Gott liebt dich. Nicht für das, was du tust. Und auch nicht weniger wegen dessen, was du vielleicht getan hast. Er liebt dich einfach, weil du sein Kind bist. Diese Geschichte hier, die Jesus erzählt, ist genau für dich, wenn du denkst, das kann nicht wahr sein, das ist zu gut, um wahr zu sein, es ist zu schön, um wahr zu sein, ich muss noch irgendwas tun, dann ist das deine Geschichte. Du musst nichts mehr tun. Du brauchst nur nach Hause kommen. Gottes Liebe ist da. Vergangenheit ist sowieso vergangen. Keiner von uns kann zurückgehen und es in Ordnung bringen. Das, was gewesen ist, ist gewesen. Du kannst deine Vergangenheit nicht verändern. Aber Gott kann deine Zukunft verändern. Wenn wir uns von den Fehlern und vielleicht der Sünde unserer Vergangenheit definieren lassen, werden wir nie frei. Wer zu Gott umkehrt, schließt mit der Vergangenheit ab. Vielleicht sind das auch noch ein paar Tischtennisbälle in deinem Leben, die noch nicht so ganz rausgespült sind, die gar nicht andere Menschen da reingelegt haben, sondern die du selber da drin immer noch festhältst, weil du denkst, du bist nicht gut genug oder du dich immer an das erinnerst, was du mal getan hast. Und du irgendwie das Gefühl hast, ich kann das nicht wieder gut machen. Nein, du kannst es auch wieder nicht wieder gut machen. Du brauchst es aber nicht wieder gut machen, denn Jesus hat es schon für dich gut gemacht. Wir haben gerade Abendmahl gefeiert. Jesus hat es schon für dich gut gemacht. Vielleicht bist du eher der Bruder aus der Geschichte. Da waren nämlich zwei Söhne. Der eine, der sein Erbe ausbezahlt haben wollte, sein Ding machen wollte und losgezogen ist und alles dabei verprasst und verloren hat und irgendwann dann wiederkommt und sagt, oh nein, ich habe es nicht hingekriegt. Und er darf von vorne beginnen. Und dann ist da der Bruder, der die ganze Zeit brav zu Hause war und immer getan hat, was der Vater gesagt hat. Der Vorzeigechrist. Hey, du warst ein guter Mensch. Du bist zur Kirche gegangen. Du hast gebetet. Du hast niemandem wirklich irgendwas Böses getan. Du hast deine Bibel mehr oder weniger regelmäßig gelesen, vielleicht ein bisschen mehr sogar. Vielleicht hast du sogar bist irgendwo so geprägt worden, man hat es dir mitgegeben, dass du einfach nur diese richtigen Dinge tun brauchst und dann wird schon alles gut. Aber irgendwie bringt dich das dazu, dass du das Gefühl hast, ich muss immer alles richtig machen. Solange ich alles richtig mache, ist alles gut. Was für ein schreckliches Leben, wenn man es überhaupt als Leben bezeichnen kann, muss das sein. Immer unter dem Druck, alles richtig machen zu müssen. Immer mit dem Gefühl, ich habe das gar nicht selbst entschieden, sondern damit ich die Liebe meines Vaters habe, muss ich so leben. Ja, das mache ich, weil ich die Liebe haben will. Aber eigentlich bin ich der Sklave dieser Sehnsucht nach Liebe. Immer unter Druck, niemals frei. Niemals frei, weil dieser zweite Sohn, und vielleicht bist du ihm ähnlich, weil er nie verstanden hat, dass Gott ihn liebt, unabhängig von seinem Tun. Er hat sich immer über sein Tun definiert. Er sagt ganz deutlich, was machst du da? Der kommt nach Hause, hat alles verpulvert. Ja, also man spürt es förmlich, wie er eigentlich in Rage ist und sagt, das kann nicht sein, dass du den noch genauso liebst wie mich. Anscheinend sogar mehr, für den gibst du sogar noch ein Fest und für mich hast du nie eins gegeben. Das ist doch unmöglich, der hat doch alles falsch gemacht. Und was sagt der Vater? Er sagt, hey, darum geht's überhaupt nicht. Du bist mein Sohn, genauso wie das mein Sohn ist. Und nichts, was er je getan hat und nichts, was du je tun könntest, wird etwas daran ändern, ob ich dich liebe oder nicht. Ich liebe dich, weil du mein Sohn bist. Das ist die Botschaft an beide Söhne. Ich möchte einen ganz kleinen Abschnitt aus diesem Buch hier vorlesen. Finde deinen Weg zurück zu Gott von Dave und John Ferguson. In gewisser Weise wurde diesem Sohn in Jesu Geschichte seine Identität gestohlen. Ich meine Folgendes. Er hat sein Zuhause verlassen auf der Suche nach Liebe, nach Bestimmung, nach Ziel, nach Freude. All diese Dinge, nach denen wir suchen, wenn wir das Gefühl haben, es muss irgendwie noch mehr geben im Leben. Aber um dieses Mehr zu bekommen, musste er sein Familienerbe dafür hergeben, eintauschen. Kein Wunder, dass zu der Zeit, wo er dann zur Besinnung kam, er sich kaum selbst wiedererkannt hat und vergessen hatte, woher er gekommen ist und alles, was dazu gehörte. Seine schlechten Entscheidungen haben ihn beraubt. Und zwar beraubt von seiner eigenen Identität, des Verständnisses, wer er selber eigentlich ist. Ein alter Sprecher aus dem Süden der USA hat mal gesagt: Sei, wer du bist. Denn wer du nicht bist, wer du bist, dann bist du jemand, der du nicht bist. Kompliziert, ich weiß. Da muss man dreimal drüber nachdenken. Und dann kam diese überraschende, unglaubliche Umarmung des Vaters. Dieses unerwartete Willkommen zu Hause, gefolgt von der Reaktion des Sohnes, und man erkennt an dieser Stelle, wie er seine eigentliche Identität verloren oder verkauft hat. Diese Reaktion: Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und das ist ein Problem, mit dem viele von uns zu kämpfen haben, wenn wir nach Hause zu unserem Vater kommen. Der Vater gibt ihm in der Folge, nachdem der Sohn diesen Vorschlag macht: Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden, könnte ich als Arbeiter bei dir anfangen? Als Antwort darauf gibt ihm der Vater erstmal einen Umhang, eine Robe. Die beste im Haus. Wem gehört wohl die beste Robe im Haus? Dem Vater. Das ist nicht irgendeine Zweitbesetzung von irgendwoher, sondern es ist sein bestes Kleidungsstück. Und es ist ein Symbol der Ruhe. Es zeigt, indem er ihm diese Robe, diesen Umhang umlegt: Du bist Teil des Vaters, Teil der Familie. Er steckt ihm einen Ring an den Finger. Ringe waren ein Zeichen von Autorität. Derjenige, der den Ring trägt, ist derjenige, der Autorität hat über das, was dem Besitzer des Ringes gehört. Und es ist ein Symbol von Sicherheit. Mit anderen Worten, wer es mit dem Ringträger zu tun hat, hat es mit dem Vater zu tun. Sicherheit. Und er bekommt Sandalen für die Füße. In der damaligen Zeit haben nur die Hausherren oder die Bewohner und Besitzer des Gutes Schuhe getragen, nicht die Angestellten oder Sklaven. Es war ein Symbol von Annahme. Du bist zu Hause, das hier ist dein Haus. Du bist nicht der Angestellte, der Arbeiter oder der Sklave. Ruhe, Sicherheit und Annahme. Du bist der geliebte Sohn, die geliebte Tochter. Ohne dass du irgendwas dafür getan hast. Du hast eine neue Identität. Du bist wieder Teil der Familie, der ursprünglichen Familie, von der du gekommen bist, der Schöpfer, der dich gemacht hat und zu dem du zurückgekehrt bist. Wohlwissend, alleine schaffe ich es nicht, aber kaum mit dem Traum vor Augen, wieder wirklich Teil der Familie zu sein, ohne irgendwas dafür tun zu müssen. Und er macht eine große Feier. Der Vater lässt die ganze Nachbarschaft einladen. Alle haben gewusst, was dieser Sohn angestellt hatte. Das war nicht so wie heute, wo man nicht mal mehr weiß, wie der nebenan wohnt, heißt. die kannten sich untereinander, die hatten miteinander zu tun. Das war eine Gesellschaft, die von Beziehungen geprägt war. Jeder wusste, was dieser Sohn gemacht hat, nämlich dass er abgehauen ist, das Erbe mitgenommen hat, sein eigenes Ding drehen wollte. Keiner wusste, ob er überhaupt noch am Leben ist oder was aus ihm geworden ist. Der taucht wieder auf. Und eigentlich war dieser Sohn immer eine Schande für den Vater. Im Rückblick. Der kommt wieder und er nimmt ihn als Sohn auf. Und er lädt alle Nachbarn ein und zeigt ihnen, es ist mir egal, was er gemacht hat. Ab sofort hat er wieder den Status Sohn in meinem Haus. Das ist beeindruckend, oder? Alle drumherum sollten wissen, dieser Mann, der alles falsch gemacht hat, hat ab sofort wieder den Status Sohn. Er hat meine Liebe, er hat die Autorität in diesem Haus, er hat die Sicherheit meiner Obhut. Er ist wieder Teil dieser Familie und alle sollen es wissen. Und das gilt auch für dich, wenn du zu Gott umkehrst. Auch die geistliche Welt und auch die Menschen um dich herum dürfen und sollen wissen, du bist Teil von Gottes Familie. Und da braucht auch keiner dran fragen und zweifeln, der Ring, den hast du dir nicht geklaut, den hat der Vater dir gegeben. Diesen Mantel, den hast du dir nicht einfach aus dem Schrank rausgeholt, sondern den hat er dir geschenkt. Diese Sandalen an deinen Füßen als Zeichen, du bist Teil der Familie, kommen aus seiner Hand. Keiner kann kommen und sagen, das steht dir nicht zu. Keiner kann kommen und sagen, ja, aber du hast doch früher. Nein, der Vater hat gesagt, darum geht es nicht. Vater hat gesagt, du bist wieder Sohn und Tochter in meinem Haus, in meiner Familie. Schlicht und ergreifend und einzig und allein aus einem Grund, weil ich dich liebe. Nur weil ich dich liebe. Die Bibel hat viel, viel, viel zu diesem Thema zu sagen. Ich fasse das zum Ende der Predigt in ein paar Sätzen noch einmal zusammen. Du bist wieder Sohn. Du bist wieder Tochter. Du bist nicht verdammt. Das hat mit deiner Vergangenheit zu tun. Du bist nicht verdammt für das, was du getan hast. Nichts und niemand kann dich von Gottes Liebe trennen. Du bist Gottes Kind. Lass dir von niemandem was anderes erzählen. Wenn du umgekehrt bist, nach Hause gekommen bist, dann hast du wieder den Status Kind Gottes durch seine Liebe. Du hast jeden geistlichen Segen. Haben wir eben gerade auch anders formuliert gehört. Alles, was dem Vater gehört, gehört dir. Deine Sünden sind vergeben. Da braucht keiner kommen und dir nochmal irgendwas wieder vorhalten, einschließlich dir selbst. Dein Bürgerrecht ist im Himmel. Du warst weit weg von Gott und jetzt bist du ihm ganz nah. Hör auf zu sagen, ich habe das nicht verdient. Und erinnere dich, Gott liebt dich bedingungslos. Amen. Dich zu Sklaven in deinem Haus gemacht hast, als wir nach Hause gekommen sind. Und auch für jeden, der nach Hause kommt zu dir, der umkehrt zu dir, du sagst nicht, hey, ja, du kannst da ein bisschen was von dem, was falsch war, kannst du wieder gut machen, kannst für mich arbeiten, hier. Sondern du breitest deine Arme aus und sagst, hey, endlich bist du wieder da. Ich habe mich so nach dir gesehnt. Ich liebe dich. Du bist mein Kind, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Du sollst wieder in deiner Position als Sohn und Tochter auch in meinem Haus und in meiner Familie sein. Ich gebe dir meine Sicherheit. Ich gebe dir meine Autorität. Und ich lasse es alle wissen. Keiner soll und darf dich anrühren. Du bist mein Sohn, meine Tochter. Danke, dass du uns so unendlich liebst, Herr. Und dass es nichts gibt, was wir dafür tun könnten, diese Liebe kleiner oder größer zu machen. Alles, was wir tun, wollen wir tun, weil wir uns geliebt wissen und uns daran freuen. Das soll unser Leben leiten und bestimmen, Herr. Und daran wollen wir uns immer wieder erinnern. Danke, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass du uns immer wieder sagst, dass du uns liebst.